Es gibt viele Gründe, warum Frauen unterrepräsentiert sind, aber ich glaube, unsere Generation hat sehr gute Chancen, diese Unterrepräsentiertheit aufzuheben. Dieser Aspekt des Sparens ist definitiv schwierig im Studium, aber es gibt Wege trotzdem, sich um seine Finanzen zu kümmern, ohne dass man aktiv sehr viel Geld beiseite legen muss.
Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine Folge aus dem Finanzheldinnenarchiv. Ein Gespräch, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, nachdem ich es geführt habe. Luisa war damals 23 Jahre alt und so interessiert am Thema Finanzbildung und wie sie für sich eine passende Struktur finden kann, sind es wohl die wenigsten in ihrem Alter. Doch unabhängig davon, ob man sich in alle Details und Studien eingräbt und alles ganz, ganz genau verstehen möchte oder sich auf die Grundlagen fokussiert, auf das, was wichtig ist, die Schritte, die man für die eigene Finanzplanung gehen muss, sind dieselben. Davon berichtet Luisa in der Folge und ich finde, dass das ganz wunderbar zeigt, dass ein Wertpapierkauf keine Raketenwissenschaft ist und am Ende ziemlich viel gemeinsam hat mit einer neuen Jeans beispielsweise. Also viel Spaß mit dem Interview und leitet die Folge gern an jemanden weiter, der ein paar motivierende Impulse braucht, um den nächsten Schritt in Sachen Vermögensaufbau für sich anzugehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Schwungmasse-Podcast-Folge. Ich bin Alicia und spreche heute mit Finanzheldin Luisa über ihre finanzielle Reise. Luisa ist 23 Jahre alt, liebt das Reisen, gerade ist sie auch in Japan. Und diese Leidenschaft fürs Reisen, für Sprachen und soziale Themen verbindet sie mit einer Karriere in der Strategieberatung und einem bevorstehenden Masterstudium in Strategy and International Management. Ihrem Herzensthema Finanzbildung für Frauen widmet sie aktuell ihre Bachelorarbeit. Sie hat sie gerade abgegeben, engagiert sich ehrenamtlich beim Bundesverband der Börsenvereine und macht sich nun selbstständig als Mentorin, um noch mehr Wissen und Empowerment zu vermitteln. Und daher freue ich mich sehr, dass sie nun auch bei uns im Podcast ist und wir ein bisschen genau darüber auch sprechen können. Hi Luisa.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie würde dich deine beste Freundin in 3 Worten beschreiben?
Ja, tatsächlich habe ich meine beste Freundin gefragt, wie sie mich beschreiben würde. Und sie hat mir eine ganze Liste geschickt, aber sich dann für 3 Begriffe entschieden, zum Glück. Sonst hätten wir hier noch einen sehr langen Podcast vor uns. Und die 3 Begriffe, die sie ausgewählt hat, waren Zielstrebigkeit, Besonnenheit und hohes Gerechtigkeitsempfinden. Und ich glaube, dass die 3 Begriffe mich auch sehr gut verkörpern. Besonders Zielstrebigkeit würde ich direkt unterschreiben. Also ich habe mir schon sehr viele Ziele gesetzt und es folgen auch noch viele. Und ich glaube, dass Ziele setzen im Leben ein sehr wichtiges Mittel dafür sein kann, dass man innerhalb dieses Rahmens flexibel bleibt, aber nicht nur durchs Leben getrieben wird, sondern einfach genau weiß, worauf man hinarbeitet. Das ist ein großer Motivator. Und die Besonnenheit würde ich auch unterschreiben. Ich bin vielleicht nicht immer die ruhigste Person, aber sehr überlegt, besonders für große Entscheidungen. Und ich glaube, in Situationen, wo es notwendig ist, selbstbeherrscht zu agieren und einfach auch den Verstand die Oberhand behalten zu lassen, das kann ich auf jeden Fall zu meinen Stärken zählen, würde ich sagen. Und das hohe Gerechtigkeitsempfinden fand ich besonders interessant, dass sie es genannt hat. Denn das ist etwas, was ich persönlich mir nicht aktiv zuschreiben würde, weil es eher etwas ist, was ich sehr intuitiv tue. Also ich helfe einfach gern Menschen oder ich setze mich gerne für Menschen ein, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, in gewisse Positionen zu kommen oder ja, gewisse Dinge für sich selber zu machen. Und daher habe ich mich sehr wertgeschätzt gefühlt durch diese Bezeichnung und unterschreibe somit auch das hohe Gerechtigkeitsempfinden sehr gerne.
Auf die 3 Begriffe bzw. ja auch Charaktereigenschaften, was dich ausmacht und wie du das auch so in deinem bisherigen Lebenslauf oder Werdegang und auch in Zukunft noch so umsetzen möchtest, gehen wir nochmal später drauf ein. Aber jetzt möchte ich vor allem über dein Herzensthema sprechen. Du hast ja das Praktikum im Bundesfinanzministerium gemacht. Du hast deine Bachelor-Thesis über das Thema geschrieben, bist auch ehrenamtlich tätig und setzt dich für die Finanzbildung ein. Woher kommt dein Interesse oder ja auch deine Leidenschaft für dieses Thema?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, da steckt ganz schön viel dahinter. Also ich würde sagen, wir müssen es ein bisschen aufteilen, glaube ich, so in Finanzen, Bildung und Frauen, weil das 3 sehr getrennte Themen sind. Zuerst zu den Finanzen. da, glaube ich, hat mich meine Erziehung auch sehr beeinflusst. Also die ersten 80% meines Lebens haben Finanzen zum Glück keine maßgebliche Rolle in meinem Leben gespielt, aber dieses sehr wirtschaftlich clevere Denken meiner schwäbischen Familie hat mich doch sehr geprägt. Und dann kam im Studium natürlich auf einmal auch das Thema Finanzen auf. Ja, im Studium International Management, da ist das natürlich Inhalt. Und ich habe auch relativ schnell verstanden, dass Kapital in gewisser Weise eine Machtkonzentration bedeutet. Und politisch und gesellschaftlich gesehen, also auf verschiedenen Ebenen und durch wirtschaftliche Zusammenhänge oft auch gesellschaftliche Missstände erklärt werden können. Und somit habe ich mich diesem Thema Finanzen vor allem durch Studium genähert und gemerkt, dass da mehr dahinter steckt als nur Geld. Zum Thema Bildung muss ich sagen, das ist schon sehr lange Thema in meinem Leben, hat nicht erst mit dem Studium begonnen. Also Lesen, Dokus schauen sind zwei meiner größten Hobbys. Und ich glaube, dass Bildung sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Vor allem Möglichkeiten zu partizipieren in Bereichen, in denen man davor eben nicht teilnehmen konnte. Und vor allem ermöglicht Bildung und angewandtes Wissen Freiheit. Und Freiheit ist mir sehr, sehr wichtig. Daher ist Bildung auch ein sehr hohes Gut. Und jetzt zum letzten Thema mit Frauen. Das schließt sich der Kreis so ein bisschen. Und vielleicht muss ich da zurückkommen auf diesen Punkt, den meine Freundin angebracht hat, mit dem Gerechtigkeitsempfinden. Und zwar bin ich generell sehr sensibel gegenüber Ungerechtigkeiten und auch sehr freiheitsliebend. Und hier hat wiederum meine Mutter, glaube ich, eine große Rolle gespielt, die mich immer dazu erzogen hat, dass man als Frau sich nie auf seinen Mann verlassen sollte, zumindest nie 100%, und mich einfach zur Autonomie erzogen hat. Und glücklicherweise sind meine Eltern lange verheiratet und auch sehr happy. Daher war das nie ein Problem. Aber in anderen Familien und Beziehungen habe ich einfach beobachtet, dass Frauen nicht mehr wissentlich, sondern einfach durch Familie, Kinder in eine wirtschaftliche Abhängigkeit gerutscht sind. Und da habe ich realisiert, dass finanzielle Bildung, also Finanzen und Bildung zusammengenommen, oftmals diese plötzliche Abhängigkeit verhindern könnten und man einfach sein Leben frei gestalten kann, in Autonomie leben kann. Und deswegen finde ich dieses ganze Thema und diesen Themenkomplex zusammengenommen so interessant.
Okay, jetzt hast du schon so ein bisschen Einblick auch in deine Jugend bzw. auch Kindheit gegeben oder auch deinen Blick auf dein privates Umfeld. Wann wurden denn Finanzen bei dir auch zu Hause ein Thema? Habt ihr da offen drüber gesprochen?
Ja, also Finanzen waren schon immer ein sehr offenes Thema bei mir, im privaten Umfeld, in der Familie, aber auch unter Freunden. Das ist kein Thema, was man auf jeden Fall nicht ansprechen kann. Tatsächlich muss ich aber sagen, es kommt auch immer ein bisschen auf die Gruppe an, in der man sich befindet, ob Finanzen jetzt sehr häufig Thema sind oder weniger häufig. Die Frequenz ist ein großer Unterschied, den ich beobachte in meinen Freundeskreisen. Also zum Beispiel unter meinen Freundinnen kommt dieses Thema oft sehr anlassbezogen auf. Also neuer Job, Gehaltsverhandlungen, was muss ich tun? Und das ist total valide, dann spielen diese Themen einfach eine Rolle. Aber es ist mehr so eine Notwendigkeit. Und durch meinen auch zum Teil sehr männlich geprägten Freundeskreis, durch Praktika und Co., merke ich, dass da dieses Thema Finanzen und Geld oftmals mehr als Interesse und Hobby gesehen wird. Also da kommen dann die Themen einfach öfters auf und da heißt es dann auch zum Beispiel, ja, das Investment in Immobilien oder Cryptocurrencies oder generell, ich möchte in meinem Job so viel Geld verdienen. Das sind Themen, die ich vornehmlich mit männlichen Freundeskreisen bespreche, einfach weil sie da mehr Anklang finden, was aber sehr schade ist, weswegen ich auch unter meinen Freundinnen oft diese Themen einstreue und versuche, da mehr Interesse zu bilden. Und Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Ja, wir sind jetzt ja auch miteinander und viele meiner engsten Freundinnen sind auch sehr bewandert in dem Thema. Also generell sind Finanzen ein offenes Thema, aber die Frequenzen sind sehr unterschiedlich, in welchem dieses Thema behandelt wird.
Warum glaubst du oder woher kommt das jetzt aus wirklich deiner persönlichen Wahrnehmung? Und du hast ja auch einen guten Blick jetzt auf deine Freundeskreise schon beschrieben. Was ist so deine Meinung dazu?
Ja, also woher das, nicht würde ich sagen Desinteresse kommt, aber vielleicht das weniger Interesse der Frauen an dem Thema Finanzen hat viele Hintergründe. Also zum einen sind es natürlich gesellschaftliche Stereotypen, wie man erzogen wurde, was für Vorbilder hatte man in der Familie. Es ist ein sehr traditionelles Rollenbild. Diverse Studien besagen auch, dass die Gesellschaft heute noch Finanzen oder Versicherungen und alles, was damit zusammenhängt, eher als Männerdomäne betrachten und nicht als Frauenthema. Und dann kann ich schon verstehen, warum manche Frauen das vielleicht auch nicht als ihr Thema betrachten. Aber es ist sehr, sehr schade, weil ich glaube, besonders Frauen haben da sehr viel Potenzial, was es aufzuholen gilt. Wenn man Studien anschaut zu den Investment Returns, schneiden Frauen da sehr oft besser ab als Männer, weil sie zwar risikoavers vielleicht sind, wobei auch das eine Debatte ist, kann man darüber streiten, weil Risikoaversität grundsätzlich mit weniger Einkommen zusammenhängt, also nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer mit niedrigem Einkommen. Aber generell glaube ich, dass Frauen aufgrund der fehlenden Rollenbilder einfach nicht so sehr in das Thema rangeführt werden und damit vielleicht auch Berührungsängste haben, weniger Selbstbewusstsein entwickeln, weniger Interesse entwickeln und somit langfristig Geld liegen lassen und auch Möglichkeiten liegen lassen.
Ja, die Vorbildfunktion von deiner Mama hast du auch schon erwähnt. Gab es weitere Vorbilder, wo du dir jetzt auch weiterhin noch so ein bisschen was abschaust oder auch Inspiration bekommst?
Ja, selbstverständlich. Also an erster Stelle muss ich sagen, ist meine Mutter weiterhin natürlich Vorbildfunktion. Also sie ist weiterhin eine sehr starke Frau, die ihr Leben gut bestreitet, zusammen mit meinem Vater. Sie sind auch ein sehr gutes Team. Und natürlich gibt es aber auch Vorbildfunktionen extern der Familie, also gerade Professorinnen, die sich sehr engagieren. Ich habe jetzt erst in meiner Bachelorarbeit mit einer Professorin zusammengearbeitet und das Thema war ja Finanzbildung für Frauen in Deutschland und es war ein sehr produktiver Austausch. Ich habe mit einer Professorin aus Mannheim zusammengearbeitet, mit der Frau Dr. Aprea, welche an diesem Thema forscht und auch nochmal schöne neue Aspekte eingebracht hat. Und da merkt man einfach, dass es sehr viele Frauen gibt, die sich mit dem Thema eigentlich auseinandersetzen, wenn man in der richtigen Richtung sucht, aber leider noch nicht genug dafür, dass es in großem Stil Fuß gefasst hat in Deutschland. Und da wünsche ich mir, dass noch mehr Vorbilder also auch ins Rampenlicht treten und junge Frauen motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ja, ihnen zu zeigen, dass es eben kein Hexenwerk ist, Aktien zu kaufen oder sein Geld zu vermehren und eine Altersvorsorge anzulegen, dass es eben nicht die wilden Hebelzertifikate sein müssen, sondern ein ganz normaler ETF-Sparplan sein kann, mit dem man sich sein Leben sehr einfach machen kann.
Ja, da kommen wir doch direkt mal zu deiner finanziellen Reise und der Frage, wann hast du dich selbst das erste Mal ganz bewusst mit deinem Geld und deinen Finanzen auseinandergesetzt?
Ich glaube, das erste Mal ganz bewusst war es tatsächlich so mit 15, 16, weil ich einen Motorradführerschein machen wollte. Das war die erste große Anschaffung und da musste ich natürlich überlegen, wie viel Geld habe ich, wie viel Geld brauche ich und wie kriege ich das? Und es war eine sehr anlassbezogene Überlegung. Also diese Investition musste getätigt werden und danach war es aber wieder eine große Blackbox sozusagen. Das war so der erste Moment. Und dann, als es ins Studium ging, kamen natürlich auf der einen Seite Ausgaben, die Miete und was nicht alles. Und auf der anderen Seite gab es aber auch die Studieninhalte. Natürlich auch Finanzen als Studieninhalt. Und da habe ich mich das erste Mal, würde ich sagen, umfassend mit meinen Finanzen auseinandergesetzt. Also wirklich überlegt, wie kann man langfristig Vermögen aufbauen? Wie lege ich mein Geld schlau an? Was ist meine Sparquote? Wo kann ich vielleicht auch Geld reinholen aus anderen? Also Einkommensdiversifizierung sozusagen betreiben. Und ja, da würde ich sagen, war so der erste Schritt, wo ich mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe und auch eine gute Strategie entwickelt habe, um langfristig gut aufgestellt zu sein.
Und wie bist du dabei genau vorgegangen? Gab es da so eine Checkliste, die du für dich abgehakt hast oder was waren so die ersten und wichtigsten Schritte dabei?
Also ich hatte tatsächlich nicht wirklich Ahnung, wo ich anfangen soll. Das muss ich ganz offen zugeben. So wie die meisten habe ich dann Google gefragt. Das ist so das Erste, was man macht, wenn man keine Ahnung hat. Und habe einfach Wissen aus ganz vielen Quellen zusammengetragen und ja, gegoogelt, bis es irgendwann Sinn gemacht hat, würde ich sagen. Damals fand ich die Website Finanzfluss sehr hilfreich tatsächlich. Und das ist auch heute, finde ich, noch eine gute Adresse. Und somit habe ich mir die Zeit einfach auch gegeben, mir dieses neue Wissen anzueignen. Man darf sich auch nicht einbilden, dass es über Nacht passiert. Und nach ein paar Monaten habe ich dann verstanden, wie die Zusammenhänge sind und für mich so eine persönliche Strategie ausgearbeitet, um mich dann auch bereit zu fühlen, tatsächlich zu investieren und meine Strategie umzusetzen.
Dieses Bereitfühlen ist ja auch für viele ein Knackpunkt. Also jetzt gerade auch aus meiner Erfahrung heraus, ich habe mich auch sehr lange mit diesem Thema beschäftigt und irgendwie hat aber dieser Moment gefehlt, jetzt sagen zu können, okay, ich bin bereit. Also mir haben damals eigens gesetzte Deadlines geholfen. Ich habe es auch mit einer Freundin zusammen gemacht und wir haben uns dann quasi auch abgesprochen und das ein bisschen so zusammen gemacht. Aber wie war das dann für dich? Woher wusstest du, jetzt bin ich bereit und jetzt kann ich auch wirklich mein Geld anlegen beispielsweise?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil genau das beobachte ich auch nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Freundinnen, dass dieser Schritt ins Handeln zu kommen extrem schwer fällt. Ich würde mich selber nicht grundsätzlich als risikoavers beschreiben, aber ich habe sehr viel Zeit gebraucht, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe und mich für eine Strategie entschieden habe sozusagen. Und selbst das ist ja die falsche Reihenfolge. Man sollte ja erst probieren und dann die Strategie endgültig festlegen. Also ich hatte zu viel Theorie, zu viel Wissen angehäuft, würde ich behaupten. Und mein Trick war dann damals, die Wichtigkeit aus dem Thema rauszunehmen. Denn bei großen Entscheidungen habe ich immer gerne eine riesige Wissensbasis. Und dann habe ich versucht, diese Entscheidung weniger groß erscheinen zu lassen. Und der Trick war zu sagen, dass ich mit einem ganz geringen Betrag anfange. Ich habe dann damals gesagt, ich nehme 50 Euro, das war meine Benchmark, denn ich wusste, ich habe eine Jeanshose im Schrank liegen, die auch 50 Euro kostet, die ich nie getragen habe. Und da dachte ich, okay, ob die 50 Euro kaputt sind oder die anderen, das ist jetzt egal. Und deswegen habe ich 50 Euro genommen und meine ersten Aktien gekauft damit tatsächlich. Und das hat mir sehr geholfen, diese Entscheidung als weniger groß und so überwältigend zu sehen und einfach zu machen und eben nicht in diesem Wissen anhäufen Status zu verharren.
Ja, und alle Details kennen zu wollen und dann irgendwann auch Expertin zu werden, weil das müssen wir letzten Endes nicht sein. Klar muss man verstehen, wie die Geldanlage funktioniert und auch in was man investiert, sollte man auch verstehen. Aber alles bis ins kleinste Detail zu 120% zu verstehen, braucht es dann eben nicht.
Ja.
Was waren denn Herausforderungen vielleicht auch dabei? War es dann dieser Moment, ins Tun zu kommen oder gab es auch andere?
Also der Moment, ins Tun zu kommen, war, glaube ich, mit einer der größten Herausforderungen, würde ich sagen, aber eine der letzten Herausforderungen, weil danach, als ich dann in diesem Tun drin war, war es ganz einfach. Dann ging eins aufs andere und ich habe weiter recherchiert und dann nochmal da was gekauft und eine Trial-and-Error-Phase durchlebt sozusagen. Aber eine große Herausforderung bei der Phase davor, nämlich bei dem Wissen, also sich bei dem Wissen aneignen, war die Qualität der Quellen. Es ist mir sehr schwer gefallen, am Anfang herauszufinden, auf welche Websites und Anbieter ich mich verlassen kann und auf welche vielleicht auch nicht. Und gerade der Finanzsektor hat ja oftmals keinen sehr guten Ruf, weil man sich vielleicht auch nicht gut damit auskennt und dann erscheint das alles ein bisschen zwielichtig. Und da habe ich sehr viel Zeit investiert, tatsächlich herauszufinden, auf was man sich verlassen kann. Und ich glaube, das ist aber immer noch ein großes Problem. Im Zuge der Finanzbildungsstrategie in Deutschland soll das ja hoffentlich geändert werden, dass es eine Art Qualitätsmerkmal gibt. Zumindest wäre das eine große Empfehlung meinerseits, sowas umzusetzen, weil daran scheitern, glaube ich, sehr viele Frauen. Und die erste Frage, die aus meinem Umfeld oft kommt, wenn es dann darum geht, dann sagen die Frauen auch, ja, wo schaust du denn danach? Oder wo liest du denn da? Wie mache ich das denn? Also wo finde ich meine Quellen? Wo finde ich meine Informationen? Und ich habe das damals so gelöst, dass ich einfach wahnsinnig viele Sachen durchgelesen habe und mich dann auf den Mittelweg geeinigt habe sozusagen, weil ich dachte mir, naja, je größer die Stichprobe, desto besser muss das Ergebnis irgendwo sein, aber man braucht dafür sehr viel Zeit und das ist auch eine Herausforderung. Es kann nicht jedermanns und jeder Frau's Lebensmittelpunkt sein, zu investieren und daher wäre es schon sehr sinnvoll, wenn man eine konsolidierte Quelle hätte, die eine gute Qualität von Informationen bietet.
Ja. Jetzt bist du 23 und ja auch noch Studentin und gerade auch aus der Community bekommen wir oft das Feedback, naja, erst wenn man so richtig Geld verdient und dann auch einen Job hat, kann man auch sparen. Wie ist es dir denn möglich gewesen oder auch jetzt aus deinem Umfeld Geld zu sparen und wie siehst du, was ist deine Erfahrung?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch eine Aussage, die ich extrem gut nachvollziehen kann, leider. Ein Studium aufzunehmen ist in Deutschland leider immer mehr, ich will nicht sagen ein Privileg, aber eine große finanzielle Herausforderung, da zum Beispiel das BAföG weitaus weniger Menschen und Studierende erreicht, als es vielleicht sollte, um deren Einkommen zu sichern. Die Armutsgefährdungsquoten unter Studierenden sind extrem hoch und das ist eine sehr valide Frage, die man sich stellt. Ja, wie soll ich neben diesen ganzen Ausgaben denn überhaupt noch Geld ansparen? Und ich glaube, es gibt mehrere Tipps oder Tricks, die man vielleicht anwenden kann. Ich glaube, der größte Trick sind tatsächlich Stipendien. Das kann ich sehr empfehlen. Also ich habe auch das große Glück gehabt, von der Konrad-Adenauer-Stiftung finanziert zu werden. Nicht komplett, sondern teilfinanziert und eben auch ideell gefördert. Das heißt, man hat nicht nur eine Finanzierung, sondern halt eben auch Menschen, mit denen man sich connecten kann, was im Studium auch sehr hilfreich sein kann für Unterlagen und so weiter. Man kennt es. Aber was man nicht vergessen darf im Studium, es ist ein großes Investment und zwar in sich selber, in das sogenannte Humankapital. Das hat vielleicht nichts aktiv mit Sparen zu tun, aber man baut eine Basis auf, von der man sein restliches Leben hoffentlich dann zehren kann. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, ich kann nicht sparen im Studium, weil man eben vor allem am Persönlichen arbeitet. Und gerade dieses Humankapital kann man, glaube ich, sehr gut aufbauen durch Werkstudentenjobs. Also das Studium ist die eine Möglichkeit, aber ein Werkstudentenjob bietet die tolle Möglichkeit, sowohl etwas Geld zu verdienen, was dann der Kasse zugutekommt, aber eben auch schon sich Wissen anzueignen, was man nach dem Studium extrem gewinnbringend einsetzen kann. Und ich beobachte ganz viel, dass man oder dass Freundinnen dann neben dem Studium irgendeinen Job annehmen. Und das ist auch völlig okay. Wenn das Spaß macht, kann das jeder so halten, wie er möchte. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich Jobs in dem Bereich zu suchen, in dem man später vielleicht auch arbeiten möchte oder die einen Studienbezug haben. sodass man das Wissen einfach auch mitnehmen kann. Und der dritte Punkt, den ich hier noch einbringen möchte, ist, dass das Studium die ideale Phase ist, sich auch mal mit der Kapitalanlage auseinanderzusetzen und Wissen anzueignen. Denn da hat man noch jede Möglichkeit der Welt, sich breit zu informieren. Und wenn man dann richtig in den Job einsteigt und Geld verdient, hat man oftmals keine Zeit mehr, wenn man überwältigt ist von den ganzen neuen Aufgaben, die auf einen zukommen. Und dann kann man dieses Wissen, was man sich im Studium angeeignet hat, in Bezug auf Finanzen und Geldanlage direkt aktiv einsetzen und startet vielleicht ein bisschen früher als andere, die es nicht gemacht haben. Das heißt, dieser Aspekt des Sparens ist definitiv schwierig im Studium, aber es gibt Wege trotzdem, sich um seine Finanzen zu kümmern, ohne dass man aktiv sehr viel Geld beiseite legen muss.
Jetzt hast du ja auch schon erzählt, dein erstes Investment waren 50 Euro, also auch eine Einmalanlage. Ist es dabei geblieben oder wie hast du dich weiterentwickelt? Investierst du auch regelmäßig, jetzt beispielsweise per Sparplan?
Ja, also ich habe mich definitiv weiterentwickelt. Zum Glück, wenn es so bei den 50 Euro geblieben wäre, dann säßen wir heute wahrscheinlich nicht hier. Und ich habe mich dann schlussendlich dazu entschieden, nach Trial and Error und ein paar Einzelaktien und sehr viel Recherche, dass ich auch einen ganz langweiligen, aber sehr sinnvollen ETF-Sparplan anlege. Es ist nicht die spannendste Strategie, aber für mich bringt es einfach den Vorteil, dass ich mich auf andere Themen konzentrieren kann. Es läuft im Hintergrund. Und es läuft immer, ich muss mich auch nicht zwingen, Geld zu überweisen. Das ist eine Abbuchung, die direkt auf dem Verrechnungskonto eingeht und investiert wird. Das heißt, das wird am Anfang des Monats direkt vom Konto abgezogen. Da gibt es nichts links und nichts rechts. Und ja, für mich ist es einfach das Beste, da ich mich dann aufs Studium konzentrieren kann, auf die Reisen konzentrieren kann und nicht jeden Tag mein Handy checken muss, ob jetzt die Aktie hoch oder runter gegangen ist. Das wäre mir ehrlich gesagt viel zu nervenaufreibend. Und daher ist dieser ETF-Sparplan für mich die perfekte Lösung. Langfristig möchte ich den gerne ein bisschen höher setzen, habe auch noch andere Ziele, aber aktuell ist es die beste Lösung.
Was sind denn deine finanziellen Ziele, sowohl vielleicht auch kurz, mittel, aber auch langfristig?
Genau, also kurzfristig ist es auf jeden Fall die Finanzierung des Masters. Das ist so die große Aufgabe, die gerade im Raum steht und natürlich der Aufbau vom Humankapital, das geht Hand in Hand. Der Master wird hoffentlich eine gute Grundlage für den Rest meines Lebens legen. Und man kann sich es auch nicht schönreden, es ist einfach ein Investment. Also man geht nicht mit einem großen Plus raus, aber das ist okay. Damit muss man einfach kalkulieren und kann danach eben schauen, dass Geld wieder reinkommt. Das heißt mittelfristig, also so 5 bis 10 Jahre danach dem Master, heißt das ganz klar Geld verdienen. Aber eben nicht nur verdienen, sondern auch schlau investieren. Und zwar so, dass man dann ja mittel- bis langfristig ein passives Einkommen generiert. Und zwar lege ich es damit nicht drauf an, die reichste Person der Welt zu werden, sondern eigentlich die freieste Person. Passives Einkommen bedeutet nämlich, dass man nicht auf einen Beruf oder auf einen Arbeitgeber angewiesen ist, auch auf keine Örtlichkeit angewiesen ist. Ja, ich reise sehr gerne, könnte mir sehr gut vorstellen, auch mal länger im Ausland zu leben. Und mit passivem Einkommen hat man eben jede Freiheit der Welt, sich seine Zeit so einzuteilen, wie man das möchte. Und darauf arbeite ich langfristig hin und genau, vielleicht sich auch mehr philanthropischen Themen widmen zu können. Ich würde gerne mehr im Bereich Frauen- und Finanzbildung machen. Und wenn man dann diese Möglichkeit durchs passive Einkommen hat, dann kann man sich all seinen Interessensfeldern widmen. Und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf.
Ja, sehr cool. Wie sieht's denn aktuell so aus? Gib uns doch mal einen Einblick so in deine Finanzstruktur. Wie sieht das tagtäglich aus? Also wirklich so der Alltag und aber dann auch gerne deine Geldanlage.
Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, dass meine Alltagsstruktur gerade sehr turbulent ist, dadurch, dass ich eben reise und mich zwischen Bachelor und Master befinde, ist die Struktur jetzt nicht unbedingt anwendbar bei jedem. Aber ich gebe dir sehr gerne mal einen Einblick, wie ich gerade so meinen Alltag bestreite und wie ich investiere. Also bezüglich dem Alltag habe ich ein ganz klassisches Kontenmodell. Ich habe mein Girokonto und meine Kreditkarte bei der Hausbank. Und da gehen alle Ausgaben von weg, die vielleicht auch unerwartet sind. Da ist immer genug drauf für einen kurzfristigen Flug, für einen Krankenhausaufenthalt, irgendwas, was mich bei meiner Reise überraschen könnte sozusagen. Zusätzlich habe ich eine Reisekreditkarte, mit der ich kostenlos im Ausland Bargeld abheben kann oder auch Zahlungen tätigen kann. Daher habe ich eben keine zusätzlichen Kosten, was bei 6 Monaten Reisen auch sehr wichtig ist, da das sonst ganz schön ins Geld gehen kann. Und dann habe ich noch eine weitere Reisekreditkarte, und diese sichert Reiseausgaben ab. Da ist sowohl eine Personenversicherung dabei, als auch eine Reiseunternehmungsversicherung, nenne ich es jetzt mal. Also zum Beispiel einen annullierten Flug würde ich da zurückerstattet bekommen. Das heißt, diese 6 Monate Reise sind sehr gut abgesichert, aber beide Kreditkarten führe ich nicht dauerhaft. Das sind jetzt einfach nur Anschaffungen für diese Reise. Genau, und dann liegt der Löwenanteil von meinem Cash gerade bei einem Neobroker, wo ich auch sehr viele Zinsen, was heißt sehr viele, die 4% Zinsen, die allzeit bekannt sind, erhalte. Und diese Zinsauszahlungen lasse ich auch dort liegen, um den Zinseszinseffekt mitzunehmen. Und dieses Geld liegt deshalb bei diesem Neobroker und nicht irgendwie investiert in ETFs oder ähnliches, da ich eben kurzfristig diesen Master finanzieren muss. Das heißt, das ist für mich gerade der beste Mittelweg, um Liquidität zu behalten, aber trotzdem Inflation zu schlagen und noch ein bisschen mitzunehmen. Genau, und jetzt vielleicht zum etwas spannenderen Teil, nämlich mit dem ETF-Sparplan. Da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, aber ein bisschen mehr Details dazu. Ich habe eine sehr simple Aufteilung. Ich habe 50% in einem globalen ETF und dann 20% in einem europazentrierten und weitere 30% in Emerging Markets. Und damit bin ich auch zufrieden. Die Strategie fahre ich schon relativ lange. Aber ich würde gerne den Emerging Markets etwas umstrukturieren. Ich sehe gerade, dass besonders der asiatische Wirtschaftsraum extrem viel Potenzial bietet und suche dann noch nach etwas sehr Spezifischem. Da ich auch sehr spezifische Vorstellungen habe, weiß ich noch nicht, ob ich es finde. Aber genau, da bin ich gerade ein bisschen im Umbauen. Und wie gesagt, die Anlagestrategie ist nicht sehr aufregend. Aber für mich funktioniert dieses Kreditkarten-Cash-ETF-Modell gerade sehr gut. Da mein Leben so turbulent ist, gibt es auch diese verschiedenen Modelle. Und ich vermute, wenn ich jetzt in Master einsteige, dann wird sich diese Komplexität auch ein bisschen reduzieren. Und langfristig im Beruf natürlich, da gibt es ein geregeltes Leben. Und da sehen dann die Investitionen auch wieder anders aus.
Geregeltes Leben, jetzt bist du ja gerade auf Reisen und machst aber ja trotzdem auch noch deine Tätigkeit im Börsenverein. Gib uns da doch auch nochmal einen Einblick, was macht der Börsenverein und was machst du auch?
Ja, sehr gerne, genau. Also ich bin ehrenamtlich aktuell im Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen aktiv, aber dazu kam ich eigentlich erst durch meine Tätigkeit im Regionalverein und zwar im Börsenforum Augsburg. In Augsburg habe ich studiert und dort habe ich eben auch angefangen, wie ich vorhin erzählt habe, mich das erste Mal mit Finanzen so richtig auseinanderzusetzen und das Thema war immer präsenter. Und nachdem ich eben dieses Thema für mich erkundet habe, bin ich in Gesprächen mit Freundinnen auch immer mehr drauf gekommen und dann haben alle Interesse gezeigt und meinten, na, was machst du denn da, wie geht das und kannst du mir das mal zeigen? Und so habe ich gemerkt, dass da wirklich Bedarf besteht und parallel dazu habe ich das Börsenforum kennengelernt über einen guten Freund und es waren gerade wieder Positionen ausgeschrieben, unter anderem auch die des Head of Education, also quasi Vorstand für Bildung. Und da dachte ich mir, ja Mensch, das passt doch eigentlich ganz gut, das Thema interessiert dich brennend, dann machst du das einfach mal. Und so kam ich dazu, dass ich dann ein Jahr eben diese Vorstandschaft inne hatte. Und da habe ich sowohl das bestehende Finanzbildungsangebot weitergeführt, als auch weiterentwickelt. Und besonders der letzte Teil war mir sehr wichtig, denn ich habe Events veranstaltet oder organisiert, die speziell für Frauen waren. Das heißt, wir hatten eine Speakerin, die informiert hat über finanzspezifische Themen für Frauen. Und es waren auch nur Frauen da an dem Abend, das heißt, es waren sehr... Ja, ich will nicht sagen Safe Space, aber es war sehr angenehm, weil man sich einfach mal über alle Themen unterhalten konnte, die einem so eingefallen sind und auch qualifizierte Antworten bekommen hat. Und dieses Event war so erfolgreich, dass wir es dann mehrmals stattfinden haben lassen, weil einfach so viele Anmeldungen da waren. Es hat dann Wellen geschlagen, haben wir ein überregionales Event gemacht mit anderen Börsenvereinen und so kam es dann quasi zum Dachverband, dass ich in dem aktiv wurde. Und da ist jetzt gerade der konkrete Task oder was wir eigentlich monatlich oder zweimonatlich durchführen, sind Calls mit erfahrenen Frauen und jüngeren Frauen, die sich vielleicht für eine Position in der Finanzbranche interessieren. Und da tauscht man sich aus, dann werden Einblicke gegeben und es ist einfach so eine Art Connection Call, da die Netzwerke, die Frauennetzwerke vor allem in dem Finanzbereich unter jungen Frauen noch nicht so gut ausgebildet sind, wie sie vielleicht sein könnten. Und da hoffen wir uns einfach, dass sich auch innerhalb von den Teilnehmerinnen vielleicht Freundschaften entwickeln oder Bekanntschaften, mit denen man dann vielleicht auch anfängt zu investieren oder sich überlegt, gemeinsam in das Thema ranzugehen. Genau, und deswegen führen wir diese Calls durch. Und bei uns ist ja auch bald was geplant, sage ich jetzt mal so ganz offen.
Ja, absolut. Und deswegen vielleicht auch direkt der Tipp an der Stelle an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich vielleicht mal zu erkundigen, was denn in der eigenen Region so geht, ob es da vielleicht auch ein Börsenforum gibt, was so eine Veranstaltung durchführt, um Wissen aufzutanken und dann eben auch die Fragen zu stellen. Aber natürlich kann man sich auch immer bei uns melden. Also auch da sind alle Kanäle offen. Aber mich würde jetzt noch mal interessieren, was sind so deine Vorschläge, um die Börse attraktiver zu machen und vor allem junge Menschen dazu zu motivieren, sich mit der Anlage in Wertpapiere auseinanderzusetzen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass in den letzten Jahren die äußeren Umstände schon sehr viel Arbeit für uns getan haben. sei es jetzt die gesellschaftliche Debatte um die Rente oder die Inflation. Also ich glaube, junge Menschen haben das Thema immer mehr auf dem Schirm, Gott sei Dank. Aber es ist noch sehr viel Luft nach oben. Also gerade bei Frauen, ich glaube, wir hatten 2021 12% weibliche Anlegerinnen und knapp 22% männliche Anleger. Und es ist bei beiden Geschlechtern sehr schlecht. Also in den USA sind es 48-66%. Und deswegen sind definitiv noch Probleme vorhanden. Und eins haben wir auch schon angesprochen, das ist die Undurchsichtigkeit beziehungsweise die Nichtvertrauenswürdigkeit mancher Anbieter beziehungsweise die Tatsache, dass man sich, wenn man sich nicht auskennt, sehr schwer tut, zu identifizieren, wer jetzt wirklich qualitativ gute Arbeit leistet. Und da würde ich sagen, diesen Zugang haben gewisse Neobroker schon erleichtert. Also die demokratisieren diesen Zugang einfach zum Finanzmarkt, was ich sehr gut finde. Was aber noch fehlt, ist definitiv breitere und bessere Aufklärung. Also Stichwort Finanzbildungsstrategie für Deutschland, die jetzt ja hoffentlich bald auch Fahrt aufnimmt und dann umgesetzt wird. Und aber auch mehr Finanz- und Wirtschaftswissenschaften allgemein zu lehren. Ich will nicht so weit gehen und sagen, ach, es braucht ein eigenes Schulfach, weil jeder fordert immer ein eigenes Schulfach. Aber so ein Grundverständnis für die Wirtschaft wäre, glaube ich, extrem sinnvoll. Das besteht gefühlt bei zu wenig Menschen in Deutschland und deswegen sind Aktien auch oft ein sehr verrufenes Thema. Das heißt, das ist ein Punkt, der auf jeden Fall noch mehr bearbeitet werden sollte und verbessert werden sollte. Und da habe ich noch zwei weitere, und zwar einmal, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, so dieses Vorbildfunktionsthema, dass einfach sehr wenig Frauen in der Branche aktiv sind, was auch historisch bedingt ist. Frauen durften lange Zeit kein Konto eröffnen, durften lange Zeit nicht ohne Erlaubnis ihres Mannes arbeiten gehen. Es gibt viele Gründe, warum Frauen unterrepräsentiert sind, aber ich glaube, unsere Generation hat sehr gute Chancen, diese Unterrepräsentiertheit aufzuheben und es umzuändern. Und wir können auch unseren Beitrag dazu leisten. Und das tun wir gerade ganz aktiv, indem wir die Debatte einfach führen und offen darüber sprechen, was Finanzen ausmacht. Und einfach die Wichtigkeit dieses Themas, die manchmal sehr groß erscheint, ein bisschen runterzubrechen auf ein einfaches, nicht so ganz komplexes Thema, was man sich einfach auch erarbeiten kann, wenn man etwas Zeit investiert. Und drittens ist es, glaube ich, ein Problem, vor allem auch in Deutschland, dass wir strukturelle Barrieren haben, die besonders Frauen daran hindern, sich aktiv mit solchen Themen auseinanderzusetzen, zum Beispiel Ehegattensplitting und so weiter, was zu weniger Einkommen führt. Weniger Einkommen korreliert wiederum mit Risikoaversität, das korreliert mit weniger Investment. Also es gibt Seiten, die wir persönlich bearbeiten können, wie zum Beispiel die Vorbildfunktion, aber es gibt einfach auch strukturelle Themen, die die Politik angehen muss. Da können wir leider nicht so viel dran ändern. Und wenn man diese Probleme, und es gibt mit Sicherheit weitere, aber es sind so die drei größten, die ich identifizieren kann, wenn man die angeht, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, dass junge Menschen und alle Menschen, nicht nur junge Menschen, mehr investieren und sich langfristig selbstständig um ihre Altersvorsorge kümmern können und sich nicht nur auf den Staat verlassen. Denn das ist besonders für junge Menschen sehr risikobehaftet, viel mehr als Aktien.
Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, Luisa. Wir haben jetzt schon ganz viele Einblicke in deine Finanzheldinnenreise bekommen. Und zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, wie es so in deiner Gefühlswelt aussieht. Denn klar, ganz viel ist irgendwie rational behaftet. Aber gerade die Geldanlage und was wir mit unserem Geld machen, ist für viele Menschen ja auch mit Emotionen behaftet. Und daher würde mich so dein Blick darauf interessieren und gerne so dein Abschlusswort, wie fühlst du dich jetzt mit deiner aktuellen finanziellen Situation und auch im Ausblick darauf, was so deine nächsten Schritte sind? Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen Empowerment abgeben.
Ja, sehr gerne. Also ich fühle mich in meiner aktuellen finanziellen Situation sehr wohl. Ansonsten müsste ich was daran ändern, denn ich glaube, wenn man sich nicht wohl fühlt, dann ist es auf jeden Fall immer ein Motivator, mehr Geld zu verdienen oder sein Geld besser zu strukturieren oder zu sparen oder wie auch immer. Daher würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich nicht wohlfühlen. Selbstverständlich sind Herausforderungen vorhanden. Es steht diese Master vor der Tür, den ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, der finanziert werden muss. Und auch langfristig, ja, ich habe noch keinen festen Beruf. Das heißt, auch das ist nochmal ein Thema, womit verdient man sein Geld eigentlich im Endeffekt. Aber ich glaube, hier sollte man sich ein bisschen auf seine Intuition verlassen, kommt Zeit, kommt Rat. Und wenn man im Studium, wie gesagt, dieses Humankapital aufbaut, sich bildet in Richtung Finanzen und das Wissen anhäuft, dann kann man, sobald man in den Beruf einsteigt, auch ja aktiv loslegen. Und ich glaube, ganz wichtig, um diese Emotionalität aus dem Thema nicht rauszunehmen, aber um so ein bisschen vielleicht auch zu verteilen, ist das drüber sprechen. Also ich habe viele Freundinnen oder auch Freunde, mit denen ich dann drüber reden kann, wenn mich solche Themen beschäftigen. Und meistens haben die einen sehr guten Rat. Und damit fühlt man sich dann weniger allein. Denn im Endeffekt sind Finanzen einfach ein Thema, was uns alle angeht. Jeder muss mit seinem Geld klarkommen oder muss ja einfach mit Geld agieren. Und deswegen braucht man auch nicht so zu tun, als wäre das jetzt so ein ganz spezielles, geheimes Ding, sondern offen drüber zu sprechen, hilft mir besonders, keine Angst vor dem Thema zu haben und weniger emotional ranzugehen.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Luisa. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ich glaube, da kann jede Zuhörerin und Zuhörer ganz viel Inspiration mitnehmen und das dann auch in die eigene Finanzplanung noch stecken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dein weiterer Weg aussieht und wir bleiben sicherlich in Kontakt. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß weiterhin auf deinen Reisen und dann ganz viel Erfolg für deinen Master.
Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Oh, 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 oh